Gen Z.
Das Z für Zukunft.
Hallo und willkommen in der neuen Folge unseres Podcasts. Wir nehmen die heutige Folge am 9. Januar 2025 auf und wollten heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen, dem Julius Vandeler. Er ist Politikberater und Stratege. Er gilt als Experte, wenn es um Wahlkampfthemen geht. Unter anderem hat er 2008 den Wahlkampf von Barack Obama begleitet. Zuletzt hat er den US-Wahlkampf von Donald Trump und Kamala Harris analysiert und verfolgt. Heute wollen wir mit ihm über ein paar Erkenntnisse sprechen und herausfinden, welche Parallelen es vielleicht zwischen dem US-Wahlkampf und dem heutigen wichtigen Thema in Deutschland, den deutschen Wahlen, gibt. Dabei legen wir einen ganz besonderen Fokus auf die Themen und wie auch die Sichtweisen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, auf die Rhetorik der Politiker und Politikerinnen und sprechen natürlich auch über einen Mann, Elon Musk, der Tesla-Chef, gerade wichtig in den Medien und zuletzt auch auf Plattform X, ehemals Twitter, die er übernommen hat. Er will ebenfalls mitmischen im US-Wahlkampf und möchte auch in Deutschland eine starke Stimme haben. Wir starten direkt mit dem Gespräch. Julius, schön, dass du heute nochmal bei uns bist. Lass uns erstmal allgemein darüber sprechen, wie so eine Wahlkampfstrategie aufgesetzt wird.
Wahlkampfstrategie, ich glaube, das kann alles sein und nichts. Manchmal hat man den Eindruck, dass es lang geplant wird, ne? Dass Parteien sich schon vorab hinsetzen, teilweise 2 Jahre im Voraus und schon sagen, wer soll denn der Kandidat oder die Kandidat werden? Ja, welche Ressourcen brauchen wir, welche Ressourcen haben wir? Wie viel Geld brauchen wir? Ne? Wer sind die richtigen Wählerinnen und Wähler, die wir erreichen wollen? Was könnten auch mögliche Kanäle sein, wie wir dann eben auch unsere Botschaften vermitteln, egal ob es digitale Medien sind oder eben auch klassische Fernsehen, Talkshows oder halt eben auch Plakate. Und dann gibt es aber, glaube ich, jetzt eben auch den Zeitraffer-Wahlkampf, ne, wo wir merken plötzlich, wie schnelllebig alles wird. Und ich glaube, das ging mit Donald Trump schon 2016 los, wo man den Eindruck hatte, da war das nicht alles eine ewig lang geplante Strategie, sondern oftmals hatte man den Eindruck, Donald Trump wachte morgens auf, schaute, was gerade auf Social Media, insbesondere damals noch auf Twitter, lief. Und das hat er sich dann rausgegriffen, groß gemacht und dann immer wieder seine eigene Botschaft dort mit einfließen lassen. Und jetzt auch, wenn du dir den Bundestagswahlkampf anschaust, es sind heute noch 44 Tage bis zur Bundestagswahl. Insgesamt war dieser Wahlkampf halt auch eben nur 3 Monate. Dementsprechend auch hier gibt es nicht den langen Vorlauf mit groß angelegter Strategie, sondern da wird auch einfach aus der Hüfte geschossen. Und vielleicht ist es auch passender zu dem jetzigen Zeitalter, wo alles gefühlt nochmal doppelt oder dreimal so schnell ist, wie es noch vielleicht vor 10 Jahren war.
Mega, also die Spontanität, meinst du, ist da ganz groß bei ihm?
Jo. Ich glaube schon. Also ich glaube, sowohl Donald Trump ist sein eigener Social Media Manager, sein eigener Kommunikationschef, sein eigener Politikchef. Ich glaube nicht, dass der jeden Morgen große Runden macht mit Beraterinnen und Beratern, wo er sich ganz genau abstimmt und auf die Umfrageergebnisse wartet, sondern ich glaube, der hat einfach ein gewisses Gespür. Und meine Vermutung wäre auch, und das kannst du mir vielleicht bestätigen, aber wenn ich mir so Influencer anschaue, jetzt auch außerhalb von der Politik, frage ich mich wirklich, sind das groß angelegte Strategien, die über Monate, vielleicht sogar Jahre geplant werden? Oder sind es einfach Leute, die ihre Zielgruppe gut kennen, ihr Medium gut kennen und halt einfach verstehen, wie ihre Community halt tickt?
Ich denke auf jeden Fall, dass er weiß, was er tut. Also er geht ja auch immer auf das Spontane, was gerade am heißesten ist und macht auch vor allem die kontroversen Dinge groß, die ihn jetzt vielleicht sehr viel Kritik einheizen, aber zumindest sind dann sehr viele Leute bei ihm im Thema. Sehr viele Leute interessieren sich dafür, weil er hat was Kontroverses gesagt. Er ist gerade da und spricht dafür, dass wahrscheinlich viele Leute einfach am Anlocken ist. Also so sehe ich das zumindest.
Und ich teile diese Einschätzung und ich glaube, gerade wenn man auch über Social Media spricht, und es gibt ja zig Untersuchungen dazu, die kontroversen Themen sind ja meistens auch die, die dann eben auch zuspitzen und polarisieren. Und dort geht dann auch meistens die Aufmerksamkeit hin. Und es gibt ja diese Studien, die analysiert haben, dass gerade auch Facebook-Beiträge die spalten, die zuspitzen, dort, wo eben auch durchaus auch Hass oder zumindest Polarisierung geschürt werden, dass die deutlich besser performen. Insofern, man kann ja sagen, Reibung erzeugt auch irgendwie Hitze. Und ich glaube, das ist was, was Donald Trump relativ schnell für sich rausgefunden hat und gesagt hat, ich zündel einfach mit den Themen, die Leute am besten spalten, wo es Kontroverse gibt. Und dort gibt es halt mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wenn Donald Trump für eine Sache bekannt ist, dann ist es natürlich die Aufmerksamkeit an sich zu reißen.
In so einer Debatte, wo es wirklich abgeht, denkst du, die Leute sollten sich Fragen stellen gegenüber? Sollten sie halt sich hinterfragen oder sollten sie ihr eigenes Ding machen?
Ich meine, ganz generell, glaube ich, sollten wir uns in einer lebendigen und gut funktionierenden Demokratie immer selbst hinterfragen, die Politikerinnen und Politiker aller Parteien hinterfragen und sagen, wir sind mündige Bürgerinnen und Bürger und wir schauen einfach das, was wir dort hören, ob das wirklich auch dem entspricht, was wir wahrnehmen. Und ich glaube, wir sollten offen durch die Welt gehen und Dinge eben auch, wie gesagt, überprüfen. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist ja jetzt nicht in unserem Naturell. Also ich freue mich auch manchmal, wenn ich mein Hirn ausschalten kann und eben auch nicht alles für bare Münze nehmen muss. Und ich glaube, dass da gerade Social Media eben auch unheimlich verführend ist. Die wenigsten von uns folgen ja irgendwie Marken oder Institutionen, sondern wir lieben ja auch es, Personen zu folgen. Es gibt einen Professor namens Scott Galloway, der hat Anfang des Jahres einen Artikel geschrieben, hat gesagt, Marken sind eigentlich tot. Niemand interessiert sich mehr für Marken, alle folgen eben nur noch einzelnen Personen. Ich fand das total interessant und so wie er es hergeleitet hatte, ist, dass er gesagt hat, wir sind alle deutlich einsamer, als wir es früher noch waren. Also deine Generation ist wahrscheinlich die einsamste Generation, die es überhaupt je gab, weil wir viel zu viel Zeit mit unserem Telefon verbringen. Und man kann ganz wunderbar so einen ganzen Tag mit seinem Handy verbringen und folgt seiner Lieblingsinfluencerin oder Influencer schon morgens, schaut zu, wie sie sich ihr Frühstück machen, hat das Gefühl, man sitzt vielleicht auch mit denen am Frühstückstisch, schaut ihnen zu, wie sie zur Arbeit gehen und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir dann als zumindest eine gefühlte Beziehung mit Sportinfluencern oder halt eben auch Donald Trump. Und wenn der uns jetzt sagt, so sieht die Welt aus und so will ich, dass du auch über Thema X und Y und Z nachdenkst, naja, dann hören wir halt eben auch zu hinterfragen, weil wir einfach das nehmen, was wir dort hören und als bare Münze eben auch einfach für uns verbuchen.
Hatte man eine Zielgruppe im Kopf, als man 2008 den Wahlkampf startete?
Ja, ich glaube, man hatte diverse Zielgruppen im Kopf. Jetzt kann man natürlich sagen, so ein Kandidat legt eigentlich immer los oder auch eine Kandidatin und sagt, ich will Bundeskanzler werden oder ich will Bundestagsabgeordneter für meinen Wahlkreis werden oder ich will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, das bedeutet eigentlich auch, du willst Präsident aller Amerikanerinnen und Amerikaner sein. Das ist natürlich ein hehres Ziel. Im Wahlkampf hast du aber limitierte Ressourcen. Also du hast nur limitiert Zeit und limitiert Geld. Und jetzt musst du halt ziemlich genau überlegen, wie kann ich diese limitierten Ressourcen so effektiv wie irgendwie möglich einsetzen? Und wenn ich jetzt weiß, dass du, Hendrik, ein Hardcore-Republikaner bist, immer schon für Republikaner gewählt hast und immer für Republikaner wählen wirst, dann werde ich natürlich als Demokrat jetzt nicht meine limitierten Ressourcen einsetzen, um dich davon zu überzeugen, für Obama oder Kamala Harris zu wählen. Und dementsprechend, glaube ich, macht es schon auch Sinn, die Zielgruppen einzukreisen und zu sagen, wem kann ich wirklich noch erreichen, wen muss ich gar nicht mehr erreichen, weil die mich sowieso unterstützen oder mich niemals unterstützen. Und wen kann ich wirklich auch noch ausmobilisieren? Das heißt, Zielgruppen klar umkreisen und zu priorisieren, ist, glaube ich, das A und O in jedem Wahlkampf.
Dann noch einmal zu dem Wahlkampf damals. Heute ist ja unser Datenschutz definitiv anders, als es damals war.
Ja.
Mit was für Daten hatte man damals gearbeitet, als man die Zielgruppe eingekreist hat?
Ich will ganz offen sein. Als ich 2008 für Obama gearbeitet habe, ich habe das Wort Datenschutz nie gehört. Wir hatten auch überhaupt kein Konzept von Datenschutz. Also die Idee, dass man irgendwas klicken muss und Cookies akzeptieren muss oder dass man nicht einfach irgendwo eine E-Mail-Adresse, die man im Internet recherchieren kann, nehmen kann und die dann auch irgendwo anders wieder eingeben kann. Dieses Konzept gab es so überhaupt nicht. Dementsprechend, wir sind im Endeffekt frei vorgegangen und haben einfach die Informationen, die wir hatten, die haben wir genutzt, um Leute eben effektiver und kostengünstiger eben auch ansprechen zu können. Natürlich hat sich das jetzt fundamental verändert. Es ist nicht mehr der wilde Westen da draußen, wo du tun und lassen kannst, was du willst. Es gibt die DSGVO in Deutschland, Datenschutzgrundverordnung. Es gibt mittlerweile eben auch in Amerika unterschiedliche Acts, teilweise auch nochmal restriktiert in unterschiedlichen Bundesstaaten. Kalifornien ist deutlich klarer registriert bzw. auch reglementiert, was man tun kann, als in anderen Bundesstaaten. Und nichtsdestotrotz, damals, wir haben zum Beispiel versucht, alle Informationen, irgendwie über dich zu bekommen. Das heißt, früher hatte ich, als ich in eurem Alter war, ein Jahrbuch. Ne? Da war ein Foto drin, der Name stand drin, stand vielleicht auch noch mein Lieblingsessen drin oder was ich eines Tages werden wollen würde. Ne? Ganz ehrlich, wenn wir diese Information damals digitalisiert bekommen hätten, dann hätten wir die eingescannt, hätten die auch noch mit hochgeladen im Zweifelsfall, um einfach noch bessere Informationen für jeden Einzelnen zu haben. Aber hast du zufällig eine Payback-Karte oder eine Deutschland-Card? Oder kennst du jemanden, der sowas hat?
Ja, auf jeden Fall. Also mehrere Leute.
Genau. Also stell dir vor, du würdest so einen Wahlkampf starten, indem du sagen würdest, so, wir nehmen von deinen Eltern die Payback-Karte. Wir nehmen darüber hinaus auch noch die Adresse von deinen Eltern und scannen einmal das komplette, früher gab es sowas wie ein Telefonbuch, wir scannen einmal das komplette Telefonbuch ein. Wir versuchen rauszufinden, welches Auto deine Mutter, dein Vater oder die Verwandten fahren und lesen dort auch noch aus der Kfz-Registrierung die Daten aus und wissen halt eben, keine Ahnung, der eine fährt einen Mercedes und der andere einen, keine Ahnung, Smart, ne? Oder ein Toyota Prius oder ein Tesla oder was auch immer. Und all diese Daten aggregieren wir, bis wir so durchschnittlich je Wähler in den USA 20.000 Datenpunkte haben. Und jetzt machen wir wieder unterschiedliche Analysen und machen Telefonanrufe gezielt in bestimmte Zielgruppen. Das heißt, wir rufen zum Beispiel lauter 25-jährige Frauen an, die in ländlichen Bereichen wohnen, ländlichen Gegenden wohnen und finden halt raus, was deren Attribute sind, was denen wichtig ist. Aber vor allem versuchen wir ein Datenprofil für dort die gezielten Wählerinnen und Wähler zu erstellen. Und jetzt versuchen wir, deren Datenzwillinge zu finden, also die, die ein ähnliches Datenprofil haben, aber mit denen wir noch nie gesprochen haben. Und so können wir halt eben Rückschlüsse ziehen über Leute, mit denen wir nie Kontakt hatten, aber trotzdem ziemlich genau wissen, was deren Präferenzen sind oder mit welchen Themen wir sie eben auch ansprechen können oder wenn wir überhaupt niemals erreichen werden, weil die völlig andere Bilder von Politik oder auch von Wertevorstellungen haben.
Ja, sowas wird heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Wenn man da ins Kfz-Buch Zugriff hätte, würde man da wahrscheinlich direkt auf einer ganz anderen Seite eines Spektrums.
Ja, naja. Und man muss ja auch sagen, in Deutschland haben wir auch eine andere Historie. Ich meine, wenn wir in die neuen Bundesländer schauen und auch überlegen, damals gab es die Stasi-Behörde, die natürlich überall gespitzelt haben und versucht haben, Dinge über andere rauszufinden. Da ist natürlich ein anderes Bewusstsein auch in Deutschland, eine andere Sensibilität, als es möglicherweise auch in den USA ist, was natürlich immer schon kommerz- und marktorientierter war. Dementsprechend, ich glaube, da gibt es einfach kulturelle Unterschiede und wie gesagt auch einfach gesetzliche Unterschiede. Und das ist auch gut so, muss man dazu sagen.
Wir reden da jetzt gerade von bestimmten Datensätzen, die sich hier zusammenfügen. Sind die immer noch heutzutage, vielleicht, ich kann mir denken, dass das weniger werden, aber gibt es die immer noch? Gibt es so richtige Gruppen, in denen man eingeordnet wird?
Es ist interessant. Also ich glaube, früher gab es so die Klassiker. Ne? Du sagtest irgendwie Afroamerikaner, People of Color. Die sind ganz klar bei Barack Obama. Man könnte jetzt auch vermuten, gut, Kamala Harris war auch eine Person of Color. Wahrscheinlich würden die auch wieder Kamala Harris unterstützen oder Latino-Wähler. Ne? Die sollten doch eigentlich bei den Demokraten sein, weil Demokraten eher eine mildere Migrationspolitik haben als die Republikaner. Ich glaube, dass Menschen natürlich deutlich vielschichtiger sind, als dass man sie anhand von einer Charakteristik, eines Merkmals, ihrer Hautfarbe zum Beispiel oder Geschlecht eben auch zuordnen kann. Ne? Und es gab so einen Aspekt zum Beispiel, dass man gesagt hat, Frauen sind dafür, dass niemand eben über ihren Körper bestimmen sollte. Also Frauen sind für Abtreibung. Welche Partei ist die Partei, die pro Abtreibung ist, beziehungsweise pro Choice, also Frauen haben das Recht eben selber über ihren Körper zu verfügen, das sind die Demokraten. Eigentlich müssten doch jetzt also alle Frauen auch für die Demokraten stimmen. Naja, Frauen ist aber auch die Wirtschaft wichtig. Ne? Frauen gehen auch überproportional häufiger einkaufen, als es Männer tun. Und das heißt, wenn die in den Supermarkt gehen und merken, Donnerwetter, die Lebensmittelpreise von Eiern, Speck und Mehl sind einfach exorbitant gestiegen und ich kann nicht mehr so viel aus dem Supermarkt mit nach Hause bringen und für die Familie kochen, um einfach in klassischen Bildern drin zu bleiben, naja, dann habe ich auch ein Riesenproblem. Und wer ist im Moment im Amt? Naja, es ist Joe Biden. Also ist dementsprechend Joe Biden dafür verantwortlich, dass die Lebensmittelpreise so hoch sind. Und dann sind mir vielleicht die Preise wichtiger als Abtreibung und dementsprechend wähle ich jetzt für Donald Trump. Den Punkt, den ich machen will, ist, es gibt natürlich tausend Themen, die Wähler umtreiben. Ne? Und am Schluss ist es halt oftmals eben auch eine Gefühlsentscheidung und die Aufgabe von Kampagnen sicherzustellen, dass du eben auch das richtige Gefühl hast und weißt, was dir wichtig ist, wenn du eben auch deine Wahlentscheidung triffst. Und das ist, glaube ich, eine Kampagne, dir das richtige Gefühl in den Schädel mit rein zu massieren. Insofern ist es hochgradig manipulativ, was dort im Wahlkampf eben auch passiert.
Lasst uns einmal über den inhaltlichen Lasst uns einmal über den inhaltlichen Part der Parallelen der zwei Wahlkämpfe sprechen.
Ja.
Welche Narrativen haben die deutschen Politiker und Politikerinnen von den USA zum Beispiel übernommen und vielleicht auch andersrum?
Ich glaube so, es ist immer schön, weil in jedem Wahlkampf, du kannst jetzt im Moment jede Talkshow anmachen und alle Politikerinnen und Politiker, die dort eingeladen sind, sagen immer, wir müssen mehr über die Inhalte sprechen. Die Inhalte sind absolut zentral. Wir wollen das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser machen und die Inhalte wie die Wirtschaft und Bildung und so weiter. Das einzige Problem ist, niemand will über Inhalte sprechen. Inhalte sind halt auch einfach verdammt langweilig. Es sei denn, sie werden mit Emotionen aufgeladen, so wie wir es eben gerade auch besprochen haben. Das heißt, wenn du dir Donald Trump anschaust, ich meine, wir haben wahrscheinlich alle einiges von Donald Trump mitbekommen, aber hat Donald Trump wirklich konkret über Inhalte gesprochen? Na, natürlich hat er über Migration gesprochen und hat auch darüber gesprochen, es kommen illegale Einwanderer in unser Land, die nehmen unsere Jobs weg, na, die bringen vielleicht auch Drogen mit oder sind auch Kriminelle. Und dann sagt er, wir müssen eine Mauer bauen und Mexiko wird dafür bezahlen. Na? Aber jetzt mal konkret, wie? Wie wird Mexiko dafür bezahlen? Wie wird für die Mauer bezahlt? Wo soll die Mauer wirklich langlaufen? Wie willst du diese Mauer auch in einem Kongress, wo die Demokraten zumindest in Teilen auch die Mehrheit hatten, wie willst du es überhaupt durchbringen? Ne? Das sind so viele Aspekte. Ne? Wer soll diese Mauer bauen? Haben wir überhaupt die notwendigen Ressourcen, um so eine Mauer zu bauen? Das heißt, jedes Mal, wenn es in die Details geht, ist Donald Trump ausgewichen. Und ich glaube, die Details interessieren auch im Endeffekt niemanden, so bitter das auch klingt. Das heißt, Leute machen, glaube ich, eine Wahlentscheidung aus dem Gefühl hinaus. Die sind unzufrieden mit dem Status quo, die sind unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft. Das war auch in diesem Wahlkampf in den USA wieder der Fall, wo 72% der Amerikanerinnen und Amerikaner gesagt haben, wir finden, das Land ist auf dem falschen Kurs. Und wenn das das Gefühl ist und dann auf der anderen Seite Donald Trump steht und sagt, ich bin stark, ich bin ein Dealmaker, ich weiß, wie man die Dinge wieder auf Vordermann bringt, so wie ich es auch in meinem ganzen Unternehmen gemacht habe, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Na, dann sagen halt die Leute, na gut, von mir aus, dieses eine Mal wähle ich noch für Donald Trump, weil ich das Gefühl habe, der kriegt uns wieder auf den richtigen Kurs, die Preise gehen runter, Energiekosten gehen runter und so weiter und so weiter. Aber Drill, Baby, Drill, das ist ja keine Policy, das sind ja keine Inhalte. Der sagt uns nicht, wo er bohren wird, der will einfach nur sagen, wir werden deregulieren und wir haben so viele tolle Bodenschätze und wir werden mehr Öl fördern und so weiter und so weiter. Wenn die Realität, und jetzt müssen wir mal in die Inhalte reingehen, so aussieht, dass unter Joe Biden und Kamala Harris deutlich mehr Erdöl und Erdgas gefördert wurde als jemals zuvor. Also den Punkt, den ich machen will, ist, wir lieben es in Talkshows und in Sonntagsreden zu sagen, wir fordern mehr Inhalte. Aber die Realität ist, keiner interessiert sich für Inhalte und deshalb gilt das Mantra im Wahlkampf, Inhalte müssen überwunden werden.
Das ist halt der große Punkt der Realität und der Staatsversprechen, was wird eingehalten und was muss man überhaupt einhalten? Erinnert sich noch irgendjemand daran? Ist das nächste Thema jetzt nicht vielleicht sogar wichtiger? Sollte ich jetzt nicht vielleicht sogar noch ein paar mehr Leute ranholen? Naja.
Du sagst es, lass ich da noch einen Satz sagen. Es gibt einen wunderbaren Satz im Englischen. You campaign in poetry and you govern in prose. Ne? Deutschlehrerin wird wahrscheinlich sagen, das hört sich plausibel an. Die Kampagne ist im Endeffekt Poesie. Du versprichst das Blau vom Himmel. Die Realität, wenn du dann im Weißen Haus angekommen bist oder im Kanzleramt, dann ist halt einfach nur noch trockene Prosa, wo du halt Gesetzestexte schreiben musst. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, das einmal zu verstehen, dass halt, wie gesagt, das Blau vom Himmel im Wahlkampf versprochen wird, aber wir dann eben auch als Bürger genau hinschauen müssen und sagen müssen, naja, halten die eigentlich auch das, was sie versprechen und können wir sie dann eben auch bei der nächsten Wahl wieder daran messen, ob sie das eben auch eingehalten haben oder nicht?
Denkst du, dass sich die Methode, also deine persönliche Meinung hier, denkst du, dass sich wirklich etwas verändert hat in den Wahlkämpfen zwischen Kamala und Donald Trump und damals Obama? Denkst du, war ein großer Unterschied oder ist das dasselbe?
Also ich glaube, es gibt viele Unterschiede. Das eine ist die Dauer des Wahlkampfs. Kamala Harris und Donald Trump standen sich 107 Tage gegenüber im Wahlkampf. Also es war einer der kürzesten Wahlkämpfe überhaupt. Ähnlich wie dieser Bundestagswahlkampf auch extrem kurz sein wird. Obama damals hat im Februar 2007 seine Kandidatur angekündigt und dann 18 Monate lang Kampagne gemacht, bis er dann eben auch 2008 gegen John McCain am Wahltag gewonnen hat. Also die Dauer war eine andere, die Geschwindigkeit war eine andere. Und damals war es immer noch dominiert von den klassischen Medien, die quasi auch den Ton vorgegeben haben und ihre Rolle als sogenannte Gatekeeper. Also im Endeffekt diejenigen waren, die geschaut haben, welche Informationen lassen wir durch, quasi der Filter waren zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten und der Öffentlichkeit. Jetzt mittlerweile, wenn du so jemanden hast wie Elon Musk, der eine der wichtigsten Plattformen besitzt, nämlich X, und sagt, ich unterstütze einfach Donald Trump und wir umgehen CNN oder Fox News oder halt eben auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die so in Amerika natürlich nicht existieren. Da hast du eine ganz andere Dynamik als das, was damals war. Damals war der Wahlkampf schon wahnsinnig teuer, diesmal ist er noch teurer geworden, 14 Milliarden Dollar, was, glaube ich, alles in allem, was diesmal ausgegeben wurde. Aber ich würde schon sagen, die Unterschiede sind signifikant und man kann Wahlkampf von 2008 nicht mehr mit dem von 2024 vergleichen.
Denkst du, dass so eine große Wahl mit 14 Milliarden Euro sich jetzt auch auf Deutschland auswirkt? Hat diese Art von Wahlkämpfen auch Einfluss auf Deutschland?
Das ist interessant. Ich glaube, ja, nein und ja, so muss ich antworten. Nein, insofern, wir werden solche Summen in absehbarer Zeit wahrscheinlich niemals in Deutschland haben. Und lass mich hier auch ganz klar sagen, das ist auch gut so. Im Bundestagswahlkampf, wenn man die Budgets aller Parteien zusammennimmt, dann landen wir so etwa bei 100 Millionen Euro. So, wie gesagt, im Vergleich dazu US-Wahlkampf 14 Milliarden Dollar. Also ein signifikanter Unterschied, ne? Wenn ich mir jetzt aber anschaue, ob Geld eine Rolle spielt und ob, wie gesagt, auch einiges von USA auch bei uns mit rein faktoriert, müssen wir nochmal über den Mann sprechen, über den wir eben gerade schon gesprochen haben, nämlich Elon Musk, der sich, wie gesagt, massiv mit seiner Plattform in den amerikanischen Wahlkampf mit eingeklinkt hat und jetzt eben auch anfängt, heute an dem Tag, an dem wir sprechen, führt er gerade ein Gespräch mit Alice Weidel, mit der Spitzenkandidatin der AfD. Also auch dort merken wir, dass Elon Musk bereit ist, deutsche, europäische Politiker direkt zu konfrontieren, zu sagen, sie sind unfähig und darüber hinaus auch noch eine Wahlempfehlung für eine deutsche Partei ausspricht, was so eigentlich nicht gang und gäbe war in der Vergangenheit. Also da merke ich schon, A, es ändert sich rapide und B, der amerikanische Wahlkampf hat eben auch Einfluss auf den Deutschen.
Du hast mir gerade schon den perfekten Übergang ins nächste Thema gegeben. Elon Musk, der Unternehmer, der sich gerade sehr stark in den US-Wahlkampf einbringt. Hast du da eine persönliche Meinung zu? Wie findest du ihn? Und denkst du, es ist angemessen, dass ein Unternehmer sich in die Politik einmischt?
Lass mich klipp und klar sagen, nein, ist es nicht. Zumindest nicht in dem Maß, so wie er es tut. Nochmal, wenn wir jetzt einfach nur auf Elon Musk gucken, dann können wir natürlich sagen, großer Respekt vor dem, was er gemacht hat. Ne? Zu sagen, er ist als Einwanderer ins Land gekommen, hat alle Möglichkeiten genutzt, die irgendwie auch nutzbar waren, hat ein Riesenunternehmen, nicht nur eins, sondern mehrere aufgebaut, hat Dinge hinbekommen, die so überhaupt noch nicht möglich waren, wie zum Beispiel mit SpaceX nicht nur in die Atmosphäre und die Stratosphäre zu fliegen, sondern das Ding auch wieder zu landen. Unglaublich. Ich finde es auch okay, wenn man sagt, man bringt sich als Privatperson eben auch ein. Und sagt, ich habe eine politische Meinung und ich will die auch kundtun. Ich glaube aber, wenn jetzt eben jemand 250 Millionen Dollar in die Hand nimmt, um einen Kandidaten zu unterstützen, dann hat das natürlich auch eine Färbung. Und eine Färbung, die du und ich so nicht in der Lage wären, mit in den Wahlkampf mit reinzubringen. Und darüber hinaus noch, und das ist, glaube ich, das, was mich am stärksten stört, sich eine Plattform zu kaufen und die natürlich auch zu instrumentalisieren, das, glaube ich, ist nochmal ein Schritt weiter. Und wenn du jetzt noch die Krone draufsetzt und sagst, ich nutze diese Plattform, um ganz explizit und bewusst auch Falschinformationen und Lügen zu verbreiten. Ich glaube, dann sind wir halt außerhalb von dem, was ich irgendwie als so ein demokratisches Grundverständnis für mich zumindest verwoben habe. Und dementsprechend, glaube ich, ist das was, wofür wir uns oder worüber wir uns klar Gedanken machen müssen, wie wir uns eben auch vor sowas schützen können. Und wir erfahren gerade, glaube ich, täglich, wie schwer das ist, so jemanden auch aus unserem politischen Diskurs rauszuhalten.
Ja. Da bin ich ganz bei dir und ich bin auch deiner Meinung. Aber denkst du, der hat einen richtigen Plan, was er da machen möchte? Oder denkst du, er hat sich da einfach nur eingebracht, um dabei zu sein? Erhofft er sich da irgendwas?
Also, ich meine, Elon Musk zu unterstellen, dass er keinen Plan hat, wirkt abwegig. Ne? Also ich glaube, jemand, der so konsequent seine Ziele verfolgt und so ja, auch einfach erfolgreich ein Unternehmen nach dem anderen aufbaut, ich glaube, dem muss man zumindest schon unterstellen, dass da ein klarer Plan dahinter ist. Wohin dieser Plan führt, ich glaube, darüber können wir diskutieren. Meine Vermutung ist zweierlei. Auf der einen Seite ist es eben, dass Elon Musk ganz klar auch Business und finanzielle Interessen hat. Also, dass er sagt, so wie hier heute zum Beispiel berichtet wurde, dass Italien und die Regierungschefin Meloni eben auch von ihm unterschiedliche Satelliten bzw. die Internetmodule eben auch kaufen möchte. Ich glaube, für 1,5 Milliarden Dollar. Jetzt kann man schon auch sagen, wer in der Lage, diese Deals zu machen, wenn er nicht so nah an Donald Trump dran wäre. Also er profitiert ganz offensichtlich immens davon. Der zweite Punkt ist langfristig. Was will er damit bewirken? Da könnte natürlich auch noch eine politische Komponente mit dazukommen. Wenn er wirklich explizit probiert, unterschiedliche westliche Demokratien wie Deutschland, England, Kanada, Frankreich eben auch zu unterwandern und dort immer die Opposition zu stärken, naja, so eine Zersplitterung von Europa könnte zumindest langfristig eben auch Donald Trump helfen, weil der natürlich dann nicht gegen einen geeinten Block Europa vorgehen muss, sondern sich im Endeffekt all diese unterschiedlichen europäischen Staaten einzeln vorknöpfen kann, was natürlich deutlich leichter fällt.
Also meinst du, dass ein großer Plan, der ihm in jedem Weg helfen könnte, eigentlich nur Geld zu machen? Oder denkst du, dass der auch wirklich dafür steht, was er sagt?
Naja, also in der Vergangenheit hat er Demokraten unterstützt, hat auch am Anfang noch Joe Biden unterstützt und dort auch an Obama gespendet, wenn ich mich richtig erinnere. Also man kann sagen, zumindest Fähnchen im Wind. Ich glaube einfach, dass er klare Businessinteressen verfolgt und wusste, Trump ist ein Dealmaker. Wahrscheinlich ist es so, dass wenn ich Trump im Wahlkampf unterstütze, dann sogar vielleicht noch in eine Behörde reinkomme, wo ich eben auch maßgeblich mit darüber entscheiden kann, was reguliert und was auch dereguliert wird. Und möglicherweise auch die Raumfahrtindustrie deregulieren kann, was natürlich dann eben auch SpaceX seinem Unternehmen helfen würde. Ich glaube, da muss man ihm zumindest unterstellen, dass da auch durchaus wirtschaftliche Interessen dahinter sind. Und das ist wirklich der Gegensatz von meinem politischen Verständnis. Politik sollte nicht existieren, damit Leute daran Geld verdienen können, sondern Politik sollte immer darum gehen, dass Leute eben das Leben von den Bürgerinnen, so pathetisch es auch klingen mag, besser machen. Und das ist, glaube ich, zumindest hier großartig in Frage gestellt.
Okay, dann streichen wir das noch einmal, dann mache ich das Outro gleich nochmal. So, eine letzte Frage wäre, denkst du, dass Elon Musk, welcher ja schon mehrmals Deutschland erwähnt hat in mehreren Konferenzen, Gesprächen und Talkshows, denkst du, er versucht sich auch hier in die Politik mit einzumischen?
Ich glaube, dass es ohne Frage ist, dass er auf jeden Fall mitmischt und auch beeinflusst. Er hat in einer der großen deutschen Zeitungen der Welt ein Interview bzw. einen Meinungsbeitrag gegeben, wo er natürlich seine Unterstützung für die AfD, eine der deutschen politischen Parteien, kundgetan hat. Er hat auf X gepostet, dass er ganz klar glaubt, dass Deutschland nur durch die AfD gerettet werden kann. Mhm. Er legt sich mit Politikerinnen und Politikern auf X an, schaltet sich in Debatten ein. Insofern mein Eindruck ist ganz klar, dass er diese Bundestagswahl zumindest als Bühne sucht, um seine Reichweite, seine Relevanz, möglicherweise auch seine Geschäftsinteressen eben auch in Deutschland kundzutun. Und vielleicht, und das ist wie gesagt reine Spekulation, auch sagt, naja, ich zeige hier einfach auch mal meine Macht und kann dann möglicherweise auch die nächste Bundesregierung dazu beeinflussen, naja, vielleicht auch möglicherweise mit mir Geschäfte machen und vielleicht sind es dann auch wir Deutschen, die eines Tages auf SpaceX zurückgreifen, wenn wir unser Raumfahrtprogramm nochmal in die Gänge bekommen wollen.
Dann denke ich, das ist ein... Mach ich. Eine Frage, die noch offen bleibt, ist, denkst du, die deutschen Politiker sollten auf ihn eingehen, ihn ignorieren, ihn sein Ding machen lassen oder sollten die ihn einfach nur sagen, öffentlich, ey, du weißt gar nicht, wovon du redest? Wie ist da so dein Standpunkt zu?
Das ist eine großartige Frage, die du stellst, die schwer zu beantworten ist. Ich glaube, wir sehen auf der einen Seite Politikerinnen, insbesondere auch von der AfD, die sagen, wir sollten natürlich explizit auf Elon Musk hören. Warum? Naja, weil er eine Wahlempfehlung für die AfD ausspricht und natürlich auch extrem erfolgreich ist. Und die sagen, naja, wenn der sagt, AfD wählen, dann sollten wir natürlich auch alle AfD wählen. Also nachvollziehbar, dass Alice Weidel und die komplette AfD eben auch Elon Musk unterstützen und versuchen, so viel wie möglich mit ihm auch gemeinsam machen. Alice Weidel möchte sogar zur Inauguration, also zur Amtsanschwörung von Donald Trump fliegen, um dann eben auch Trump und Elon Musk dort zu sehen. Punkt 1. Punkt 2. Was würde ich den anderen empfehlen? Christian Lindner, der FDP-Chef, hat natürlich auch schon gesagt, hey Elon, lass uns sprechen. Ne? Auch ich bin durchaus für Deregulierung und Christian Lindner versucht natürlich auch damit, Aufmerksamkeit zu generieren für seinen eigenen Wahlkampf. Wirklich heikel wird es natürlich jetzt, wenn du Olaf Scholz oder auch Friedrich Merz bist. Ne? Man kann, glaube ich, wenn man die Umfragen liest, davon ausgehen, dass Friedrich Merz wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Bundesregierung beteiligt sein wird. Wahrscheinlich zumindest Stand heute auch als der nächste Bundeskanzler. Naja, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, Elon Musk sollte in der Politik nichts tun, weil er wahrscheinlich im Zweifelsfall früher oder später auch mit Elon Musk an einem Tisch sitzen wird und die Vereinigten Staaten einfach auch zwangsläufig mächtiger sind, als wir es in Deutschland sind. Das heißt, man muss sich natürlich auch irgendwie gutstellen mit denen. Aber jetzt die hart attackieren, wie gesagt, glaube ich, würde vielleicht zumindest kurzfristig was in der eigenen Blase helfen. Langfristig aber, wie gesagt, muss man sich über die Konsequenzen auch im Klaren sein, was das dann eben auch am internationalen Verhandlungstisch bedeutet. Und da sind wir nach wie vor halt eben auch stark auf die Amerikaner angewiesen. Das heißt, ich glaube, es gibt keine gute Antwort. Man muss wahrscheinlich segmentieren zwischen, hilft es mir in der Kampagne versus, wie würde sich es dann eben auch auf die Beteiligung der nächsten Bundesregierung und dann möglicherweise auch ein Zusammentreffen bei der nächsten Sicherheitskonferenz oder beim nächsten G7-Treffen auswirken.
Super. Dann danke nochmal für den Austausch, Julius.
Danke dir.
Wir können also festhalten, dass es durchaus einige Parallelen zwischen dem US-Wahlkampf und dem heutigen Bundestag gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder dem Apple Podcast. Ansonsten noch einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.